D-Radio Wissen. Update.
In der Türkei kann der Präsident in den nächsten Monaten praktisch allein regieren per Dekret. Er hat nach dem Putschversuch der Armee für 3 Monate den Ausnahmezustand verhängt, um die Demokratie zu schützen, sagt er. Im Ausland machen sich Politiker aber gerade um diese Demokratie große Sorgen. Das ist unser Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde.
Das Ziel des Ausnahmezustands ist die schnelle und effektive Beseitigung jener Bedrohung, die sich gegen Demokratie, Rechtsstaat, die Grundrechte und die Freiheit der Bürger richtet.
Und um Demokratie und Bürgerrechte zu schützen, können Erdogan und die türkische Regierung demnächst wohl Sachen beschließen, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Zum Beispiel können Demos verboten werden oder dass Medien über etwas Bestimmtes berichten. Außerdem sind Ausgangssperren möglich und sogar ganze Gebiete können einfach abgeriegelt werden. Dafür wird auch die Europäische Menschenrechtskonvention außer Kraft gesetzt. Die schreibt zum Beispiel das Recht auf Versammlungsfreiheit vor und verbietet Folter. In der Konvention ist das Aussetzen erlaubt. Der Europarat hat aber angekündigt, die Verhältnismäßigkeit genau zu überprüfen. Heute Morgen hatte Vizepremier Mehmet Şimşek versichert, dass der Ausnahmezustand nach rechtsstaatlichen Prinzipien ablaufen soll.
Die einfachen Bürger müssen sich keine Sorgen machen. Das einzige Ziel sind die Verräter.
Die größte Oppositionspartei CHP hat den Ausnahmezustand kritisiert. Der Fraktionschef sprach von einem zivilen Putsch gegen das Parlament. Und die pro-kurdische Partei HDP hat erklärt, die Regierung wolle alle politischen Gegner ausschalten und die demokratischen Rechte und Freiheiten weiter einschränken. So sehen das auch Politiker in Deutschland. Sevim Dadelin von den Linken sagte in der ARD,
Präsident Erdogan hat jetzt auch die letzte demokratische Maske fallen gelassen und den Ausnahmezustand verhängt. Das ist natürlich ein Marsch in die Diktatur. Und deshalb ist es jetzt erforderlich, dass die Bundeskanzlerin Merkel macht und nicht mehr nur mahnt.
Wie sie forderten auch andere Politiker heute, dass die EU-Beitrittsverhandlungen gestoppt werden mit der Türkei. Auch das Flüchtlingsabkommen steht weiter in der Kritik. Daran will die Bundesregierung aber festhalten. Außenminister Frank-Walter Steinmeier ermahnte die Türkei, demokratische Prinzipien einzuhalten. Schließlich könne man über Menschen nur nach ihren Taten urteilen.
Das, was wir im Augenblick und insbesondere gestern und vorgestern beobachtet haben, dass Hochschulprofessoren ihre Lehrbefugnis entzogen bekommen, dass Wissenschaftler an der Ausreise gehindert werden, das alles sind Erscheinungsformen, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie mit rechtsstaatlichen Auffassungen und insbesondere auch mit dem geltenden Recht in der Türkei in Übereinstimmung stehen.
Der Ausnahmezustand sollte deswegen nur so lange gelten, wie unbedingt nötig. Wegen des Ausnahmezustands hat das Auswärtige Amt auch seine Reisewarnungen für die Türkei aktualisiert und rät jetzt dazu, auf jeden Fall immer den Ausweis dabei zu haben. Wegen der angespannten Sicherheitslage haben sich einige Sportler entschlossen, die Türkei zu verlassen. Fußballspieler Mario Gomez zum Beispiel kehrt nach der EM-Pause nicht mehr zu seinem Verein in Istanbul zurück.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Durch den Ausnahmezustand in der Türkei fühlen sich einige User an die Nazi-Zeit in Deutschland erinnert. Hermann Vitas schreibt auf Facebook, 1933 wurde ähnlich wie jetzt in der Türkei der Umbau zum totalitären Staat durch die Nazis umgesetzt. Wie schützt die Welt die Opposition in der Türkei? Oder schaut sie wieder weg wie vor 83 Jahren in Deutschland? Memo Ai schreibt, seit einem Jahr lesen wir, dass Erdogan ein Diktator ist. Wieso braucht ein Diktator all dieses Gehabe, wenn er doch sowieso die Macht hat? Mich würde interessieren, wie ein europäisches Land auf einen Putsch reagieren würde. Einfach über sich ergehen lassen? In Frankreich wird direkt nach dem ersten Terrorakt der Ausnahmezustand ausgerufen. Ghostwriter HH sieht durch das Handeln Erdogans auch unsere westlichen Werte in Gefahr. Kein Widerstand gegen Erdogan bedeutet ganz klar Billigung und Mittäterschaft. Der fortwährende Verrat an unseren Werten durch faule Kompromisse und vermeintliche Notwendigkeiten hat inzwischen bedrohliche Ausmaße und Folgen angenommen. Ralf Rute twittert dazu, bei Wikipedia werden innerhalb von Minuten die Todesdaten von Promis angepasst. Aber bei Türkei steht immer noch Demokratische Republik.
Was sonst noch wichtig war?
Für die russischen Leichtathleten ist Olympia in Rio endgültig gestrichen. Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne hat den Einspruch von 68 russischen Sportlern gegen ihre Sperre abgelehnt. Der Internationale Leichtathletikverband IAAF hatte beschlossen, dass die russischen Athleten bei internationalen Turnieren auch weiter nicht antreten dürfen wegen staatlich gelenkten Dopings. Russland hat das Urteil scharf kritisiert. Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa sprach von einer Beerdigung der Leichtathletik. Sportminister Vitali Mutko will über weitere Schritte nachdenken. Rechtlich ist da aber nichts mehr zu machen. Der Sportgerichtshof in Lausanne ist die letzte Instanz. Eine Berufung ist also nicht möglich. In den nächsten Tagen entscheidet dann das Internationale Olympische Komitee, ob eben nicht nur die Leichtathleten, sondern alle russischen Sportler von Olympia ausgeschlossen werden. Und da ist das heutige Urteil richtungsweisend, sagt der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann.
Damit wird aus meiner Sicht der Ausschluss weiterer Mannschaften oder des gesamten russischen Teams zumindest in der Tendenz wahrscheinlicher.
Er selbst fände es aber richtiger, wenn nur 20 der 28 russischen Mannschaften ausgeschlossen würden, also alle Sportarten, für die es klare Dopingnachweise gibt. Zwei Leichtathletinnen dürfen übrigens so oder so starten, weil sie nichts mit dem Dopingsystem zu tun hatten in Russland. Ob sie das machen werden, ist aber noch offen. Nach dem Attentat in Würzburg gab es heute einigermaßen gute Nachrichten zum Gesundheitszustand der Opfer.
Wir haben zwei Patienten aus Hongkong und im künstlichen Koma ist noch einer. Der zweite aus Hongkong hat schon eine gewisse Besserung erfahren, sodass demnächst auch eine Kommunikation mit der Familie dann wieder möglich sein wird.
Trotzdem sind die beiden Opfer noch nicht über den Berg. Die Tochter der chinesischen Familie und auch die Passantin, die der Attentäter auf der Flucht schwer verletzt hatte, sind dagegen nicht mehr in einem kritischen Zustand. In Frankreich wird das Attentat von Nizza weiter aufgearbeitet. Innenminister Bernard Cazeneuve hat eine interne Untersuchung angeordnet. Es geht um Vorwürfe, dass der Zugang zur Strandpromenade nur schlecht gesichert war, nämlich nur mit einem einzigen Polizeiauto und auch insgesamt viel zu wenig Polizei vor Ort war. Die Staatsanwaltschaft entscheidet außerdem, ob gegen 5 Verdächtige Anklage erhoben wird. Sie sollen Kontakt zum Angreifer gehabt haben und ihm zum Beispiel die Pistole besorgt haben. Nach dem Attentat soll der Ausnahmezustand verlängert werden. Da muss der französische Senat aber noch zustimmen. Und noch einmal geht es um Terror. In Brasilien hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen, die einen Anschlag auf die Olympischen Spiele im August geplant haben sollen. Nach Angaben des Justizministeriums ging es um konkrete Pläne in mehreren Bundesstaaten. Die Behörden haben Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund der Verdächtigen.
Was noch wichtig wird.
Nach Skandalen, Pannen und Protesten geht in den USA heute Abend der Parteitag der Republikaner zu Ende. In einer großen Rede will Donald Trump seine Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten auch offiziell annehmen. Beobachter fragen sich, ob er es wohl schafft, mit seiner Rede die Partei hinter sich zu bringen. Bis jetzt ist ihm das nämlich nicht gelungen. Wichtige Parteimitglieder wie die Bush-Familie waren zum Beispiel gar nicht erst gekommen. Gestern kam es dann zum Eklat, als Trumps Konkurrent um die Kandidatur Ted Cruz eine Rede hielt und ihm praktisch seine Unterstützung verweigerte.
Stand and speak and vote your conscience. Vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our freedom and to be faithful to the Constitution.
Jeder sollte bei der Wahl seinem Gewissen folgen, empfiehlt Cruz. In seiner Rede machte er dann noch sehr deutlich, dass eigentlich er der bessere Kandidat wäre und wurde dafür ausgepfiffen.
Und sonst in der Welt?
Chinas Ansprüche auf das Südchinesische Meer sind nicht gerechtfertigt. Seitdem der Internationale Strafgerichtshof letzte Woche dieses Urteil gesprochen hat, laufen viele Chinesen Sturm. Sie protestieren gegen das Urteil, indem sie ausländische Produkte boykottieren. Das Unternehmen Bina Technology macht den Boykott jetzt sogar zur Pflicht. Jeder Angestellte, der sein iPhone 6 wegwirft oder mutwillig zerstört, bekommt von der Firmenleitung eine Belohnung, umgerechnet 340 Euro. Für ältere Modelle gibt es immerhin 135 Euro. Auf der anderen Seite droht das Unternehmen seinen Mitarbeitern mit der Kündigung, falls sie sich das neue iPhone 7 zulegen. Der Geschäftsführer bezeichnete die Maßnahme als patriotischen Akt. Das Internationale Schiedsgericht in Den Haag hatte letzte Woche Montag entschieden, dass China zu Unrecht im Südchinesischen Meer Inseln besetzt, die auch die Philippinen und Vietnam beanspruchen. Viele Chinesen glauben, dass die amerikanische Regierung hinter dem Urteil steckt. Die Strafe gegen Oscar Pistorius ist der südafrikanischen Staatsanwaltschaft nicht hoch genug. Die Behörde will deshalb in Berufung gehen. In einer Mitteilung schreibt sie, das Urteil von 6 Jahren wegen Totschlags sei schockierend mild. Das Gericht hatte das Urteil gegen Pistorius vor rund 2 Wochen verkündet und war damit erheblich von der gesetzlich vorgesehenen Mindeststrafe von 15 Jahren abgewichen. Die Richterin hatte dabei mildernde Umstände berücksichtigt. Der frühere Spitzensportler Pistorius hatte vor 3 Jahren seine Lebensgefährtin durch die geschlossene Badezimmertür erschossen. Er selbst sagt, er habe einen Einbrecher vermutet. Die Staatsanwaltschaft unterstellt ihm aber Absicht. Noch ist Pokémon Go in Saudi-Arabien offiziell gar nicht zu haben. Trotzdem hat die oberste religiöse Instanz des Landes schon mal vorgesorgt. Sie hat vorsichtshalber eine 15 Jahre alte Fatwa, ein islamisches Rechtsgutachten, zum Vorgänger des Spiels wieder aufgelegt. Denn der zuständige Ausschuss hatte nach eigenen Angaben viele Nachfragen dazu, ob die App mit dem Glauben vereinbar ist. Das Gutachten bewertet Pokémon insgesamt als unislamisch, weil es viel Götterei enthalte. Auf den meisten Pokémon-Sammelkarten seien außerdem Symbole abtrünniger Religionen, wie das Kreuz und der Davidstern, zu sehen.
Wissensnachrichten.
Habt ihr einen Fitness-Tracker, eine Smartwatch oder eine andere App, die eure Gesundheits- oder Schlafdaten überwacht? 2 Forscher warnen jetzt im Fachjournal Nature, dass wir da gerade jetzt an einer wichtigen Stelle stehen und entscheiden müssen, wie es mit diesen Gesundheitsdaten weitergehen soll. Sonst entscheiden das nämlich die Technikgiganten für uns. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, du hast dir das nochmal genau angeschaut. Warum kommt diese Warnung gerade jetzt?
Das ist einfach so, dass diese Tech-Giganten wie Apple oder Google gerade alle was zum Thema Gesundheitsdaten in der Pipeline haben. Das ist ein riesiges Zukunftsgeschäft, was aber allmählich schon losgeht. Und denkt auch mal weiter, nicht nur an diese ganzen offensichtlichen Apps, sondern auch mal an andere Dinge. Zum Beispiel hat Google seit letztem Jahr eine Kooperation mit Medizinforschern, um seine Suchergebnisse zu verbessern. Wenn da jetzt jemand eingibt, ich habe die und die Symptome, dann soll er auch eine fundierte medizinische Antwort bekommen.
Das klingt ja erstmal nach einer guten Idee.
Der Ansatz ist löblich, aber denk mal an die Daten, die dabei entstehen. Google sagt, dass jede Sekunde 2000 gesundheitsorientierte Suchanfragen reinkommen, auch mit persönlichen Daten. Und was Google mit diesen ganzen Daten machen darf, dafür gibt es einfach in den USA noch keine Regeln, warnen die Nature-Autoren. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Daten dürften von Forschern ausgewertet werden und dann wird medizinische Forschung viel einfacher und billiger. Aber es gibt natürlich auch durchaus gruselige Szenarien, wie solche Gesundheitsdaten kommerziell genutzt werden könnten.
Wie zum Beispiel?
Es gibt da ein Beispiel aus den USA, was wirklich passiert ist. Da hat eine Ladenkette analysiert, welche Kunden bestimmte Vitaminprodukte gekauft haben. Und dann haben die gesagt, ha, die Kundin hat diese Vitaminprodukte gekauft, die ist schwanger und dann hat sie ganz spezielle Werbung für Schwangere bekommen.
Okay, das geht ja schon ziemlich in die Privatsphäre.
Ja, viel gruseliger finde ich aber fast noch, was im Hintergrund läuft, was du vielleicht dann gar nicht mitbekommst. Dieses ganze System mit den Gesundheitsdaten und wer die vielleicht handelt und verkauft, das ist ja wirklich eine Blackbox für dich. Wenn zum Beispiel dein potenzieller neuer Arbeitgeber irgendwie an deine Gendaten kommt und dann entscheidet, die stelle ich nicht ein, die hat ja ein erhöhtes Krebsrisiko, das musst du ja vielleicht gar nicht mitbekommen haben.
Ja, das wäre krass. Also das heißt, man bräuchte klare Grenzen für die Nutzung von Patientendaten.
Genau, das sagen die beiden Autoren ganz klar. Man braucht mehr Beschränkung, aber fast schon ironisch braucht man auch zugleich mehr Offenheit. Das zeigt ein anderes Beispiel. Es gibt eine Initiative von Diabetikern. Die haben so Geräte, die ihren Blutzuckerspiegel checken und dann bei Bedarf Insulin ins Blut abgeben. Das Gerät sammelt natürlich super viele Daten über den Körper, was die Diabetiker auch gern nutzen würden, damit zum Beispiel dann auch ihr Arzt die Behandlung verbessern kann. Aber die Kunden dürfen an diese Gerätdaten nicht ran. Das lässt der Hersteller nicht zu. Also wir brauchen einfach mehr Macht und Kontrolle über unsere Gesundheit. Daten sagen die Nature-Autoren, dass wir da erstens an das rankommen, was über uns gesammelt wird und zweitens, dass wir beeinflussen können, was dann mit diesen Daten passiert.
Themawechsel, reden wir über Ameisen. Das sind ja kleine Kraftpakete. Wie viel können die nochmal tragen, Britta?
Das 10-fache ihres Körpergewichts.
Wow.
Also ich sage jetzt mal nicht, was es bei dir wäre, aber bei manchen Menschen wäre es ja bis zu einer Tonne. Ne? Und Biologen aus Ulm haben jetzt herausgefunden, wie Wüstenameisen das machen. Bei besonders schweren Lasten schalten die in den Rückwärtsgang und dabei haben sie dann auch meistens mehr als 4 Beine am Boden, damit sie stabiler sind.
Das klingt raffiniert, aber was ich mich frage, ist also, wie gucken die denn beim Rückwärtsgang, wo sie hinlaufen? Haben die einen Rückspiegel oder was?
Erstens merken sich die Ameisen die umliegende Landschaft und orientieren sich auch am Stand der Sonne. Und dann haben sie noch eine Art Schrittzähler eingebaut. Damit können sie dann automatisch Richtung und Länge jedes einzelnen Schritts berechnen und wissen ganz genau, wo sie sind.
Schlau. Und noch was Kuriles.
Skurriles zum Schluss. In den USA gibt es gerade einen absurden Trend, Waffen, die man mit dem 3D-Drucker bauen kann.
Ja, das Online-Portal heise.de berichtet, dass das sogar gerade ein richtiges Problem wird, weil in den USA nach diesen ganzen Unruhen in letzter Zeit die Nachfrage nach Waffen steigt. Es gibt in Texas sogar eine Organisation, die Open-Source-Waffen fördert. Das heißt, für $1,500 bekommst du ein Gerät, mit dem du dann die Waffe zu Hause bauen kannst, indem du die Teile einfach per 3D-Drucker ausdruckst. Das ist natürlich ein Problem, weil diese Eigenbauwaffen keine Seriennummer haben. Und das macht das Ganze natürlich brennend interessant für den Schwarzmarkt.
Danke, Britta.
Wetter.
Das bringt heute Abend Gewitter in weiten Teilen Deutschlands, teilweise auch mit Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst hat für viele Bundesländer Unwetterwarnungen rausgegeben. Dabei bleibt es erstmal noch schwülwarm bei um die 30 Grad. Klingen die Schauer und Gewitter dann ab, kühlt es sich auf 19 bis 11 Grad ab. Morgen bekommt der Osten gut Sonne ab und nur wenige Wolken. Im Westen sind wieder Schauer und Gewitter drin, dazu 21 bis 31 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.